Black FM. Hallo und herzlich willkommen zu Volume 145 von Black FM, dem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Es ist Länderspielpause, das heißt aber natürlich nicht, dass wir die Füße hochlegen und mehr oder weniger sinnvolle Nations League-Spiele zu Gemüte führen oder nur den nächsten Trainerauswurf beim Stadtrivalen verfolgen. Nein, es gibt immer was zu besprechen bei unserem Herzensclub, so auch in dieser Woche. Während einige Spieler bei ihren Nationalteams unterwegs sind, wird nämlich weiter Ligafußball gespielt, und zwar bei den Frauen, die unlängst den entscheidenden Schritt in Richtung Meisterrunde gemacht haben. Und das dank einer Spielerin, der im Frühjahr so richtig der Knopf aufgegangen ist und die auch gerne einmal mit Zimt um sich wirft, aber dazu später mehr. Ja, und wenn Länderspielpause ist, hat auch der Sportchef wieder ein bisschen Luft und damit Zeit, auf das große Ganze und verschiedene Einzelthemen zu blicken. Und das haben wir mit ihm selbstverständlich gemacht. All das und noch mehr besprechen wir heute in Form einer klassischen Doppelsechs. Liebe Grüße an Lord Frango. Dazu begrüße ich in Wien-Meidling den Serienbuchautor und Kolumnisten auf 90minuten.at, Jürgen Pucher. Hallo Jürgen.
Hallo, ich bin Lakitaschwili in der Doppelsechs und du?
Lakitaschwili in der Doppelsechs? Ja, dann bin ich der Totschi in der Doppelsechs. Mein Name ist und bleibt Andreas Terler und wir gehen direkt rein in Volume 145 von Black FM. Bevor es zu den Shoutouts geht, gleich noch einmal der Hinweis für euch: Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne machen. Wir freuen uns über jede Form der Unterstützung, die unter anderem die Produktionskosten für auch diesen Querpass heute trägt. Ihr findet alle Infos dazu auf blackfm.at unter dem Punkt Unterstützen. Ganz, ganz viele machen das regelmäßig. Das ist schlichtweg fantastisch und wir freuen uns, dass so viele Schwarze unser unabhängiges Angebot namens Black FM unterstützen. Vielen herzlichen Dank. Die Shoutouts, Jürgen, und da hat uns am heutigen Donnerstag, an dem wir aufnehmen, ja, ein Thema erreicht, wo es um den ÖFB, aber auch um den Sturmpräsidenten geht.
Ja, es erreicht uns schon ein bisschen länger, aber jetzt appert es auch heraus sozusagen, und es steht in diversen Medien auch schon drinnen, dass es einen Überraschungskandidaten Christian Jauch bei diesem neu geschaffenen ÖFB-Konstrukt gibt, wo es so einen Art Aufsichtsratschef dann geben soll, wenn diese Reform zu Ende ist. Und der Name Christian Jauch hält sich hartnäckig. Wenn man mit ihm so drüber redet, betont er, wie sehr er das macht, gerne macht, dass er dort aktiv wird und auch sehr gebeten wird, eine stärkere Rolle im Verband zu spielen. Ob er tatsächlich Präsident werden wird, wird man sehen, weil aus dem Verein selbst haben wir wieder Gegenteiliges gehört. Da hieß es von einem namhaften Herrn, das macht der Christian nie. Also wir werden sehen, wie das ausgeht. Es ist jedenfalls Christian Jauch in ÖFB-Gefilden gerade ein viel diskutierter Mann.
Ja, Interimspräsident Bartosch hat ja in einem APA-Interview, glaube ich, gesagt, er hätte sicher eine Mehrheit, wenn er sich zur Wahl stellen würde.
Das sagt Christian Jauch auch selbst.
Ja, spricht für sein Selbstvertrauen. Ja, es gibt aber auch andere namhafte Kandidaten oder Kandidatinnen. Gitti Annerl wird immer öfter genannt.
Ja, und dieser Herr, der Herr Schmidt, der eh überall Präsident werden möchte, wo es genau um Fußball geht, jetzt genau versucht das aber im ÖFB.
Wobei Brigitte Annerl, glaube ich, sich selbst noch nicht öffentlich dazu geäußert hat. Sie wird irgendwie von jedem ins Spiel gebracht, aber selber hat sie nichts gesagt dazu.
Also bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, die Brigitte Annerl ist ein bisschen die Blendgranate, die man nimmt, um abzulenken von dem, der es wirklich wird. Ich glaube nicht, dass das was ist, was sie machen wird.
Aber soweit ich weiß, am 28. März ist da wieder eine Sitzung der obersten Gremien beim ÖFB, wo schon eine erste Entscheidung fallen könnte, glaube ich.
Ja, da könnte es eine Vorentscheidung geben. Eigentlich hieß es immer, das wird bis Mai finalisiert. Jetzt hieß es plötzlich, es könnte doch schon im März sein. Wir werden das gespannt beobachten.
Ja, vielleicht ja auch dann mit Folgen für den SK Sturm. Apropos Folgen für den SK Sturm. Es gibt seit dieser Woche und damit rechtzeitig vor Beginn der Meistergruppe einen Ticket-Zweitmarkt. Wir haben schon öfter bei Black FM darüber gesprochen und einen solchen auch uns gewünscht. Jetzt ist es soweit. Das heißt, es wird möglich sein, dass, wenn alle Tageskarten für ein Spiel ausverkauft sind, dass man sein Abo weiterverkaufen kann. Dazu muss man einfach online in seinem Account, glaube ich, seine Bankverbindung angeben und kann dann eben für das entsprechende Spiel, wenn eben alle Tageskarten weg sind, sein Abo anbieten. Und es ist ja eine überfällige Aktion, die da jetzt gestartet wurde. Und ja, gut, ob es gut funktioniert, werden wir natürlich erst sehen, aber zumindest einmal gut, dass es ins Leben gerufen wird.
Jedenfalls.
Und wo wir gerade noch bei internen Sturmthemen sind oder gerade waren, da gibt es noch etwas zu vermelden, Jürgen.
Ja, und zwar einen Abgang aus der Geschäftsstelle gibt es zu vermelden. Die rechte Hand von Thomas Tebbich hat den Verein verlassen aus eigenen Stücken. Die Julia Meixner wechselt zur Firma Münzer nach Volzberg zu 85-70. Ja. Das ist eine langjährige Mitarbeiterin im Verein, die, glaube ich, keine ganz unwichtige Rolle gespielt hat im wirtschaftlichen Bereich. Ist interessant, dass sowas passiert in einer Zeit, wo der Verein eigentlich sehr erfolgreich ist und wo man meinen möchte, das würde alles sehr gut laufen. Die Hintergründe wissen wir noch nicht, warum das passiert ist, aber jedenfalls ist die Fluktuation in der Geschäftsstelle weiterhin hoch.
Das fällt auf jeden Fall auf. Was leider auch aufgefallen ist, in dieser Woche grundsätzlich eine positive Neuigkeit. Sidi Chatta hat Geburtstag gefeiert, ich glaube, er ist 22 geworden. Es ist für Sturm natürlich immer Anlass, auch das auf Facebook entsprechend zu posten. Da gibt es dann immer einen Geburtstalk und ein kleines Interview. Was aber wirklich wieder einmal negativ aufgefallen ist, ist, was dann auf Social Media unter diesen Postings los ist. Also dass ja da wirklich Menschen sich veranlasst sehen, ihm dort jegliche Fähigkeit abzusprechen und ihn noch viel weiter und tiefer zu beschimpfen. So wie es auch viele beim LASK-Spiel jetzt am vergangenen Wochenende, was zumindest, ich habe nur im Stream verfolgt, dieses Spiel, war es da zu hören, dass er ausgepfiffen worden ist, wie er eingewechselt worden ist. Also was da mittlerweile vor sich geht, rund um Sidi Chatta, das ist wirklich einfach nur mehr letztklassig und ja, für mich einfach nur völlig unverständlich, wie man einen Spieler der eigenen Mannschaft so behandeln kann.
Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen. Wenn man jemandem zum Geburtstag gratuliert, gratuliert man jemandem zum Geburtstag und spart sich jegliches Kommentar unter diesem Posting, würde ich mal sagen.
Genau. Gut, dann beginnen wir mit unserem ersten größeren Punkt und beginnen mit Jacomini 09, wie wir Fußballfans mit romantischem Hintergrund zu sagen pflegen. Die Zweier des SK Sturm ist weiterhin bestens in Form. Auf das 2:1 gegen Amstetten folgte am vergangenen Wochenende ein 1:0 gegen Liefering, also die Jungbullen, der eigentlich seit Wochen herausragend in Form, sich herausragend in Form befindliche Jakob Hödl hat das entscheidende Tor gemacht, war ein richtig gutes Dribbling und dann hat er eiskalt ins lange Eck abgezogen. So macht man durchaus auf sich aufmerksam, oder?
Ja, und ja. Er wird ja auch bemerkt, wie man sieht. Nationalteam Einberufungen abwärts. Es ist ein Mann der Zukunft, würde ich mal sagen. Und wir werden da in späterer Folge in dieser Sendung nochmal auf ihn zurückkommen.
Genau, da wird auch der Sportchef noch sich zu Jakob Hödl äußern. Aber um zu dem Spiel in Liefering zurückzukommen, es wäre nicht Sturm, wenn es am Ende nicht auch noch ein bisschen dramatisch geworden wäre. Und ja, Geschichte wiederholt sich manchmal. Matteo Bignetti, einige werden sich erinnern, hat ja im ersten Duell mit Liefering ein sensationelles Kopfballtor erzielt zum 2:2 in der Nachspielzeit. Und auch diesmal war er der große Held am Ende, denn nach einem Foul von Gabriel Heider hat es dann in den Schlussminuten Elfmeter für die Gäste gegeben. Aber Bignetti war zur Stelle und hat den Sieg festgehalten. Ein Liefering-Spezialist.
Ja, in beide Richtungen, hinten und vorne.
Ja, so soll es sein als Goalie. Jetzt dann triffst du auch noch vorne. So viel zu dem vergangenen Wochenende. Auch in den Reihen der Zweier stehen natürlich wieder einige Teamspieler. Senad Mustafic spielt für die U21 Bosniens. Zwei Testspiele gegen Serbien und gegen Montenegro. Ganz interessant, Martin Kern ist für Ungarns U19 im Einsatz und die spielen gerade die Elite-Runde in der EM-Qualifikation, unter anderem gegen Österreich. Und da hat es schon das Duell Martin Kern gegen Leon Grgic gegeben. Mit dem besseren Ende für Österreich. Österreich hat nämlich klar mit 3:1 gewonnen. Leon Grgic mit Tor und Assist. Und damit ist man der Endrunde, die in Rumänien im Sommer stattfinden wird, schon ein gehöriges Stück näher gekommen. Für Österreich geht es jetzt noch gegen Island und gegen Dänemark und der Gruppensieger fährt dann zur Endrunde der U19.
Bei solchen Gelegenheiten fällt einem dann auch immer wieder ein, wie jung Leon Grgic eigentlich noch ist. Das ja. Vergisst man mitunter, weil wir ihn schon so lange am Radar haben und so lange verfolgen, dass man immer das Gefühl hat, der ist schon länger da, aber das ist ja eigentlich noch tatsächlich ein jugendlicher Mann, der U19 spielen kann. Mhm. Sollte man sich auch immer wieder mal vor Augen führen, wenn man meint, er müsste schon dieses und jenes erreicht haben.
Stimmt. Und ein anderes sturminternes Nationalteam-Duell gibt es dann auch noch. Da merkt man wieder mal, wie viele Sturmspieler da in so einer Länderspielpause unterwegs sind. Smail Bakhti trifft in einem Test mit der marokkanischen U20 auf die U20 aus Ghana und für diese U20 aus Ghana spielt Lord Afrifa. Also auch da ein Sturmduell.
Ich ergänze noch was eigentlich in die Shoutouts gehört hätte, aber es ist mir jetzt wegen Mustafic und Bosnien wieder eingefallen. An dieser Stelle schicken wir noch beste Genesungswünsche an unseren ehemaligen bosnischen Nationalspieler Yusuf Gazibegovic, der sich nach brutalo Foul im letzten Spiel von Köln gegen Darmstadt, war das glaube ich, verletzt hat und bis Saisonende ausfällt. Ein Pechvogel, ehemaliger Schwarzer, der sich bei uns nie verletzt hat und nach dem Transfer ist gleich mal die Saison vorbei, auch bitter.
Ich glaube Sprunggelenk, oder?
Sprunggelenksverletzung,
ja. Ja. Sehr, sehr bitter, gute Besserung an den Gazi jetzt, wo er sich gerade festgesetzt hat bei Köln. Jetzt diese lange Pause, hoffentlich dauert sie nicht ganz so lange. Ja, dann wechseln wir gleich von der Zweier, für die es ja dann in der nächsten Runde weitergeht mit einem Auswärtsspiel gegen Stripfing, also am Ende der Länderspielpause dann Ende kommender Woche, wechseln wir zu den Frauen des SK Sturm. Und Fußballer aus Dänemark haben ja beim SK Sturm in den letzten Jahren schon eine gewisse Tradition. Aber auch für Fußballerinnen aus Dänemark ist Graz ein ziemlich gutes Pflaster geworden. Seit 2 Jahren ist Laura Petersen schon eine wertvolle Stütze in der Defensive und seit gut 7 Monaten ist auch Sandra Jakobsen Spielerin bei den Schwarzen. Und sie war es auch, die am vergangenen Wochenende für Sturm die Meistergruppe endgültig fixiert hat. Dank ihres Doppelpacks beim 2:0 gegen Bergheim steht jetzt nämlich fest, dass Sturm als Vierter der Tabelle in diese finalen 6 Spiele gehen wird, in denen die Top 4 der Liga, also St. Pölten, Austria, Vienna und Sturm, den Meistertitel, aber auch die Europacup-Plätze ausspielen werden. Die blendende aktuelle Form von Sandra Jakobsen war für uns natürlich einmal ein Grund, bei ihr persönlich nachzufragen, wie sie sich bei Sturm so eingelebt hat und warum es im Frühjahr mit dem Toreschießen bei ihr so gut funktioniert.
Well, Sandra, thank you very much for your time and being a guest at our show. At first, I really like to talk to you with you about your career as a footballer so far. And you started, of course, in Denmark, but then went also to the USA and played in, when I looked it up correctly, Missouri and then Texas. So why did you decide to leave Europe back in 2020, was it, I guess?
Yeah, I mean, it's actually a funny story because I just kind of fell out of it with playing football. So I wanted to travel and then COVID hit. So then I was just kind of a little lost on what to do. And then I had an agent hit me up about going to the US, and then I just thought, why not?
And what was the experience playing football in the US? I can imagine it is completely different than in Europe.
Yeah, it's very different. It's a big adjustment going there because it's more direct, the game. So it took me some time to get used to it, but it was a really good experience and it's brought me to where I am today. So I'm really thankful for it.
One thing I'd like to talk about, you met there, if I looked it up right, Laura Riesenbeck, who also played at the Central Methodist Eagles, is that right?
Yes, she was my first roommate.
Oh, really? Okay, yeah. Great. So you really know her for a long time now?
Yeah, a lot of years.
She's one of your friends now at Sturm also?
Yes, I also knew Laura Petersen.
Yeah.
So,
after, I think it was 4 years, you came back to Europe again, playing in Sweden for Sunano, if I am pronouncing it right, and also played there for, I think, half a year. So how was the time there?
Yeah, again, a big adjustment going directly from college to Europe again. And it was a little lower level than I initially wanted. Mm-hmm. But it was also a really good experience to just get back and get some playing time.
And then last summer, or I think it was, in early September, you moved to Sturm. How was the first contact with Sturm last year?
It was really good. Since I already knew two of the girls here, it was just a really easy way for me to like get settled here. So it was a really good first impression.
So the two other girls, you know, they played an important role that you also moved to Graz.
Yeah, a really, really big role.
Yeah. And what were your first impressions of playing and also training at Sturm? I mean, there is no real home ground for the women's team, and also the training ground changes from time to time. And you also already have the experience from different countries. So what was your impression of the facilities in Graz?
Obviously, in the US, they care so much about those things. So that's a really big difference. But I'm used to it from Denmark anyway, so like it wasn't really that big of a difference. But yeah, I mean, I was pleased with what we have. Obviously, it can always be better, but as a first time being here, that was fine.
Mm-hmm. Recently, I saw that you have a lot of fun at the training, especially when you were celebrating Laura Peterson's birthday, I think, covering her with some, I don't know what it was, powder or sand? What was
cinnamon.
That?
Yeah, simt.
And is it really a Danish tradition or?
Yeah, we have this tradition whenever you turn 25 and you're not married yet, you get cinnamon thrown at you.
Oh, right. Okay. So yeah. It was cinnamon. I was wondering what that was.
Yeah.
Great. Yeah, it looked quite fun. I don't know if it was very fun for her, but it looked fun on the video.
Yeah, I think she enjoyed it too.
Great. Speaking of your time at Sturm so far, how was it for you to find your place at the team and adapting to the style of play at Sturm?
Yeah, I mean, it's different than what I was used to before, and it took me a little time. But I think I'm really finding myself with the playing style right now, so I'm just enjoying it.
Mm-hmm. And also, by the end of last year, the head coach changed from Sagan Duran to Tore Djakovic. As Sagan is now part of the coaching staff of the men's team, what do you think, or what is your opinion, changed under Tode now as head coach?
I mean, I think both of them are really great coaches, and I think I adjusted very well under them. But I just think my relationship with Tode is so good, and he's just pushing me to be the player that I want to be. So I just, yeah, it's been great for me at least.
Yeah. Great. So I think when I look at your games 2025 so far, it was really great. You scored 5 goals in 5 games and got 2 assists. What do you think? Is it that it just works out so well for you at the moment as a striker?
I just think that my relationship with all the girls has gotten so much better during this year. And it's just like they're finding me in the right positions, which is just giving me so much confidence.
Yeah, I think confidence is also one thing you can see when I'm watching your goals. I mean, thinking of the long shot at Altach, or last weekend your solo against Bergheim, were there special goals for you as well, or is it like normal Sandra Jakobsen style?
No, I would say it's very normal. I've never actually really been a striker, so I'm still trying to get used to that. So yeah, it's obviously confidence that is coming from within, that is showing.
Yeah. So what was your position most of the time before?
I've usually been an attacking midfielder.
Okay. So now you're, yeah, I think you're doing pretty well looking at the goals as a striker. What I also saw in the games, like last time in Messendorf, it seems like you have your own fan club at the game with the Danish flag. So are there friends and family coming over from time to time?
Yeah, they try and come here for most of the home games that they can, which is just makes it more enjoyable to play as well. Just want to perform for them.
Yeah, that's really great. And when you look at Danish players, of course, they have some history at Sturm. Starting from the 70s, but now, of course, more recently at the men's team with Højlund, Bøving, Bjerreth or Chukwuani. Have you had the time to hang out with the Danish players from the men's team as well?
Not really. We barely see each other, but we bumped into each other in the cantina once, and we spoke a little with Tochi.
What kind of a guy is he?
He seems very down to earth. Like, he's just very chill and easy to get along with. So we just had a good conversation.
And when you look at the team performance of your team so far, I mean, you had some good team, good games against Vienna and Altach, and also Bergheim, of course. But then there was also the loss against LASK. So where do you see the level of the team right now compared to the other teams?
Yeah, I mean, there's obviously always worse and better games, and we've been having a lot of setbacks with injuries. So I think we're just trying to fight through like the situation right now. So I think our level is like, we can compete if we're there on the day. So yeah, I think that the level is pretty good right now.
Mm-hmm. Now you have the last game coming up in the regular season at Dornbirn, and then we're heading into the playoffs. What do you think of this, of the format? Because it's the first year now in the Austrian Women's Bundesliga that we're having a championship group and a relegation group. And I think in Denmark, it is like that at the Women's League, right?
Yeah, they do it like that in Denmark as well.
Yeah. Do you think it's a good idea?
Yeah, honestly, I think so. Like, it should increase the top of the league, and the bottom of the league should compete more.
Yeah.
As well.
Yeah. And when you look at Sturm going into the championship group now as fourth of the table, what are the goals for this final phase of the season?
I mean, we're obviously not in the best position coming in on the fourth place, but obviously we just want to try and go out there and win as many games as possible.
Yeah, who do you think is the hardest opponent at the moment?
I mean, Austria Wien has been doing really, really well lately, but I would say both Pölten and Austria Wien.
Yeah.
Yeah.
I think they're both the strongest teams as well. And one goal could be, because it's of course the first and the second team heading into the Champions League qualification, but there is also a new Europa Cup for the third place team, I guess. So maybe that's also a goal for you as a team?
Yeah, for sure. I mean, if we can get into the European competition, that would be the goal.
All right. And do you have a personal goal as well? So how many goals can we expect from you in the upcoming games?
Hopefully, at least I can reach the 10 goal mark.
Okay, yeah, would be great.
Yeah, for sure.
Thank you very much, Sandra. Thank you for your time and all the best for the upcoming games.
No problem, thank you so much.
Ja, Jürgen, jetzt haben wir also etwas über dänische Traditionen gelernt. Man wird also von oben bis unten mit Zimt beworfen, wenn man 25 Jahre alt und noch nicht verheiratet ist. Ein spannender Brauch.
Ein sehr schöner Brauch, hat mir sehr gut gefallen. Diese Beschreibung ist natürlich ein bisschen eine Stresssituation, dass man mit 25 eventuell schauen muss, dass man verheiratet ist, aber möglicherweise ist es Zimt aufs Haupt auch gar nicht so schlimm.
Ja.
Aber jedenfalls spannend und lustig, was gar nicht so weit entfernt anders gemacht wird als hier.
Ja,
uns muss man, glaube ich, nur irgendwelche Trachtenmoden anders tragen, oder? Wenn man verheiratet ist, oder nicht irgendwie, da gibt es irgendwas, irgendwelche Schleifen irgendwo anders binden. Dort kriegt man Zimt aufs Haupt.
Ja.
Ist ein bisschen kreativer.
Ich habe mir gerade gedacht, wie das bei uns, wie das Pendant dazu wäre, weiß nicht, muss man in eine Weinfassel springen oder muss man, wenn man mit Kernöl übergossen oder so irgendwas?
Bratelfett am Kopf schmieren.
Bratelfett eingeschmiert mit Bratelfetten. Ja, da wäre mir dann Zimt auch tatsächlich lieber. Wie klein die Fußballwelt ist, haben wir auch erfahren in dem Gespräch, weil mit Laura Riesenbeck war sie schon einst in den USA und hat sie jetzt wieder getroffen beim SK Sturm.
Sachen gibt's. Ja, und vor allem ist diese Netzwerkgeschichte ja offenbar wesentlich gewesen, dass er sich für Graz entschieden hat, wenn ich das richtig verstanden habe.
Also absolut, ja.
Also war die freundschaftliche Beziehung zur ehemaligen Kollegin ein Grund, warum sie jetzt hier ist.
Ja.
Danke dafür.
Ja, absolut, danke dafür. Und großes Lob hat sie gerichtet auch an den Trainer, und das hat ja auch schon Linda Popovsic gemacht im Gespräch vor nicht allzu langer Zeit bei uns. Also auch wieder da ein ganz, ganz viele wertschätzende Worte für den Chefcoach.
Ja, Tode Djakovic kommt, egal wo man bis jetzt hineingefragt hat, immer gut weg, wird immer äußerst von höchsten Tönen geschwärmt von ihm, und es bringt uns immer näher zu dem finalen Anruf, ihn ins Studio einzuladen, oder?
Ja. Es wird passieren.
Es wird passieren.
Wir haben ja schon ein bisschen vorausgeplant, aber ja, die Episode mit Tode Djakovic wird kommen.
Es wird auch eine, es wird noch was passieren. Das wird auch eine Überraschung sein für einige unserer geneigten Hörer, glaube ich.
Wovon sprichst du jetzt genau?
Von einer Einladung eines bisher als Phantom beschriebenen Mannes.
Ach so, ja, das stimmt.
Auch jetzt
ja.
auf der Liste steht für den April, der bald kommen wird.
Richtig, ja, auch darauf kann man sich schon freuen. Aber wenn wir jetzt noch einmal kurz bei Sandra Jakobsen bleiben. Sie hat am Ende gesagt, die 10-Tore-Marke peilt sie an. Jetzt sind es 6 Saisontreffer in allen Bewerben. Ich habe, glaube ich, ursprünglich im irrtümlich im Gespräch gesagt, das waren 5 Tore in 5 Spielen, das sind 4 Tore in 5 Spielen jetzt im Frühjahr, aber insgesamt 6. Ich glaube, das geht sich aus mit den 10 Toren, auch wenn die Gegner jetzt natürlich schwieriger werden.
Ist fast ein bisschen bescheiden, nur 4 Tore in 6 Spielen, wenn man den bisherigen Schnitt anschaut. Also ich glaube, das wären ein paar mehr. Ich glaube, 12. Sie verdoppelt nochmal.
Ja, bin ich gern dabei, schaue ich mir gerne an, vor allem wenn die Tore so schön sind wie ihre vergangenen. Zum Beispiel das Solo jetzt gegen Bergheim oder auch der Weitschuss gegen Altach. Jetzt steht einmal am Sonntag das finale Grunddurchgangsspiel an in Dornbirn um 12.45 Uhr. Und dann geht es eben los mit diesem, ja, mit dieser Vierer-Tabelle und jeder gegen jeden zweimal. Und was da ja auch dazu kommt, habe ich heute mich noch einmal schlau gemacht, dass ja auch nicht nur der Erste und der Zweite in der Tabelle am Ende zu Europacup-Ehren kommt, sondern auch der Dritte, weil es im Frauenfußball auch ab der kommenden Saison einen zweiten Europacup gibt. Nämlich, er nennt sich tatsächlich Europacup, die quasi Europa League der Frauen.
Back to the Roots, das heißt jetzt einfach Europapokal.
Ja, genau, Europapokal, Back to the Roots.
Na gut, also es ist dann ein relativ einfach zu definierendes Restsaisonziel für die Sturm Graz Damen, weil Platz 3 und der Europacup muss das Ziel sein für diese Mannschaft.
Davon gehe ich aus und das ist realistisch auf jeden Fall, würde ich behaupten, weil St. Pölten und Austria sind die Teams, die vorneweg sind und die auch, finde ich, von den Leistungen her klar über den beiden anderen, sprich Vienna und Sturm, zu stellen sind bisher. Aber die Vienna hat man ja unlängst besiegt, also warum sollte man nicht am Ende auf Platz 3 stehen?
Ja, ist ja für mich sehr praktisch, weil die hohe Warte ist nicht weit entfernt.
Genau, sehr gut. Unbedingt hinschauen, wenn wir dann einen Spielplan haben. Gut, dann kommen wir zu Einser der Männer. Dort, beziehungsweise in der Bundesliga der Männer, ist der Strich schon gezogen worden. Auch die Punkte werden ja bei der Bundesliga der Männer geteilt. Die Meistergruppe liegt also vor uns und Sturm geht als Tabellenführer in diese finalen 10 Spiele. All das aufgrund, ja, für meine Begriffe doch der besten Leistung in diesem Kalenderjahr, die zu einem 4:2 gegen den LASK geführt hat und das im Finish trotz Unterzahl aufgrund einer einmal mehr äußerst seltsamen Schiedsrichterentscheidung. Bevor wir dazu ins Detail gehen, hören wir aber Sportchef Michael Parensen. Der Jürgen hat mit ihm in dieser Woche gesprochen und die bisherigen Leistungen Revue passieren lassen, aber auch vor allem sehr viele aktuelle Kaderthemen besprochen.
Hallo Micha, der Grunddurchgang der Meisterschaft ist absolviert. Ganz konkrete Einstiegsfrage, wie siehst du die Spiele seit Jänner im Rückspiegel?
Seit Jänner im Rückspiegel haben wir mit Sicherheit einiges Licht und einiges Schatten gesehen in den Spielen, in den einzelnen Spielen auch, muss man so sagen. Glaube, dass wir natürlich mit dem fangen jetzt schon mit der Champions League auch schon mal an, glaube ich, das erste Spiel in Bergamo, wo wir eine gute erste Halbzeit und eine sehr schwache zweite Halbzeit gesehen haben. Ein Spiel gehabt in Leipzig, was durchgehend gut war. Und dann eigentlich die erste, größere Enttäuschung mit dem Cup aus hinzunehmen hatten. Und danach fand ich, dass wir uns, irgendwo stabilisiert haben, ohne über 90 Minuten durchgehend zu überzeugen, das muss man sagen. Bin aber dennoch mit der Entwicklung insofern zufrieden, als dass wir gerade in den letzten beiden Spielen, die wir überlegen gestaltet haben, auch entsprechend Ergebnisse erzielen konnten. Gegen den GAK natürlich eine große moralischen Sieg dann irgendwo auch errungen haben, in den letzten 10 Minuten nochmal zulegen konnten und da dann das Derby auch gewinnen konnten. Und jetzt gegen den LASK eigentlich eine sehr überzeugende Leistung bis zum Ausschluss und auch danach, finde ich, zu 10 definitiv auch eine sehr überzeugende Leistung geboten haben. Insofern finde ich, ist es eine gute Entwicklung vom ersten Spiel des neuen Jahres bis jetzt zum letzten Spiel, was wir bislang gesehen haben. Und das stimmt mich guter Dinge, dass wir gerüstet sind für die Meistertitel.
Wo siehst du, wenn man es ganz konkret fragt, das größte Potenzial, was noch zu heben ist in der Mannschaft?
Ich glaube, dass wir in jeder Phase des Spiels, aber auch in jeder Formation auf dem Platz, sage ich mal, schon Potenzial haben. Wenn man sich anschaut, welche Gegentore wir bekommen, dann ist es oft noch zu leicht, wo der Gegner eigentlich ja oft dann nur einen langen Ball spielen muss, den wir dann nicht optimal verteidigen, dass wir dann zu einfach Gegentore bekommen. Ich glaube, dass das schon ein großes Thema ist, jetzt auch im Jänner gewesen, oder nicht im Jänner, im Frühjahr bislang gewesen war, dass wir zu einfache Gegentore bekommen. Da müssen wir schon noch konsequenter sein. Da müssen wir bessere Abstände auch in der letzten Linie haben. Da müssen wir ein besseres Zusammenspiel zwischen Verteidigern und Mittelfeld auch haben, dass wir es dem Gegner nicht so einfach machen, Tore zu erzielen. Und klar, definitiv können wir auch im Spiel nach vorne Schritte machen. Da haben wir definitiv noch Potenzial, was die Zielstrebigkeit in Richtung Tor angeht, was die Chancenverwertung angeht. Mittlerweile, finde ich, sind wir im Bereich Standards wieder sehr gut aufgestellt, dass wir ein Spiel auch über Standards auf den Weg bringen. Das kann sehr wichtig sein und kann ein großer Vorteil für uns sein. Aber auch aus dem Spiel heraus Tore zu erzielen, auch da müssen wir uns definitiv verbessern.
Das Stichwort mit dem aus dem Spiel heraus Tore erzielen greife ich auf, wenn man auf die Stürmer, auf die konkret vier Stürmer schaut, die jetzt Spielzeit bekommen haben in den letzten Runden. Wie siehst du die Konstellationen? Wie siehst du diese vier Stürmer? Wo kommt am ehesten ein Mika Birev-Nachfolger her?
Ja, das können wir natürlich, das hatten wir eigentlich auch so betont, dass wir das natürlich im Kollektiv auch auffangen müssen, dass wir den Stürmer, so wie es der Mika gemacht hat, im Endeffekt 1:1 schwierig ersetzen können und konnten. Und wir das im Kollektiv natürlich auffangen müssen. Ich glaube, dass wir schon direkt Charakteristiken bei den vier Jungs, die wir vorne haben, sehr unterschiedlich sind. Dass wir in vielen verschiedenen Formationen und auch Spielanlagen spielen können. Wir haben eigentlich einen Tiefgangsstürmer mit einem Sidi dabei. Wir haben einen technisch starken Stürmer mit einem Amadi dabei, der auch ein gutes Tempo hat. Wir haben einen Leon dabei, der sehr gut in der Box ist, ein gutes Anlaufverhalten hat und sich sehr gut in den Zweikämpfen behaupten kann. Und wir haben Falli, von dem wir leider verletzungsbedingt auch noch zu wenig gesehen haben, der ein sehr komplettes Paket hat, der sowohl als Wandspieler spielen kann, in der Box seine Stärken im Abschluss hat, aber auch eine gewisse Verdrängung, eine Präsenz hat, eigentlich im Spiel gegen den Ball und im Spiel mit dem Ball. Insofern bin ich schon fest davon überzeugt, dass wir in der Konstellation, wenn alle fit sind, dass wir je nach Spielstand und je nach Gegner auch sehr gut reagieren können und sehr viele Waffen auch in der vordersten Front haben.
Stichwort Falli Majulu, ist er gegen den WRC dann Ende März schon ein Thema?
Ja, er ist jetzt wieder voll im Mannschaftstraining und ich gehe stark davon aus, dass er dann auch wieder dabei sein wird, ja.
Neu im Team ist unter anderem auch der Außenverteidiger Emran Soglo. Wieso war der bis dato bei der Einser noch gar kein Thema, außer ein paar Minuten im Derby? Und sind die Meldungen, dass er doch erheblichen Trainingsrückstand hat, richtig?
Ja, es ist so, dass er natürlich keine einfache Zeit in Marseille hatte zuletzt. Das wussten wir vorher. Er hatte dort wollte seinen Vertrag dort nicht verlängern. Der lief jetzt im Sommer oder wäre jetzt im Sommer ausgelaufen. Und dementsprechend wurde er in die zweite Mannschaft verbannt, sage ich mal, hat dort auch nur sporadische Spielzeit bekommen, weil sie ihn so ein bisschen kalt stellen wollten dort auch. Und uns war schon bewusst, dass er eine Zeit lang braucht, um anzukommen, gerade körperlich. Deswegen haben wir ihm bewusst in den ersten Wochen viel Trainingsrhythmus gegeben, Spielrhythmus über die zweite gegeben. Dann hat er seine erste Kadernominierung gehabt im Endeffekt gegen GAK, hat auch seine ersten Minuten gespielt und sind jetzt eigentlich guter Dinge, dass er körperlich voll da ist. Und jetzt gilt es natürlich, sich auch qualitativ durchzusetzen. Da muss man sagen, wenn jetzt alle Spieler auch fit sind, gibt es dann auch schwierige Entscheidungen zu treffen, was den Kader angeht, weil die Qualität in der Breite des Kaders durchweg gut ist. Und da muss er sich natürlich auch leistungsmäßig einfach behaupten.
Stichwort Breite. Wenn wir kurz in die Zweier schauen, da aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht stechen da Beganovic und Hödl in letzter Zeit ziemlich hervor. Wie nah siehst du die beiden schon an der ersten Mannschaft?
Ja, sehe ich sehr, sehr positiv, Entwicklung von beiden. Waren ja beide auch im Trainingslager im Winter schon dabei. Hürdel leider verletzt in der Zeit, in der Phase, wo es dann auch, wo er sich auch hätte nochmal zeigen können. Gerade auch für die erste Mannschaft. Jetzt tut er es aktuell über die Youth League und über die zweite Mannschaft in einer sehr, sehr guten Form. Sehen nah an der Mannschaft dran. Fakt ist aber auch, dass die Konkurrenz natürlich gerade auf seiner Position sehr groß ist. Insofern muss er ein bisschen Geduld mitbringen. Aber er ist ein sehr wertvoller Spieler für die zweite und auch für uns. Weil er einfach eine sehr gute Einstellung, eine sehr gute Mentalität, eine sehr gute körperliche Verfassung einfach auch mitbringt. Und ich sehe ihn schon sehr nah an der ersten Mannschaft. Ob es jetzt am Ende der Saison oder jetzt im Laufe der Meistergruppe dann für Einsätze reicht, das müssen wir sehen. Das liegt auch ein bisschen an der Konkurrenz, die er hat, ob er sich dort durchsetzen kann. Und beim Beganovic sehe ich es ähnlich. Hatte eine nicht ganz so einfache Zeit, fand ich, im Trainingslager, hat sich jetzt aber sehr, sehr gut entwickelt über die zweite Mannschaft, ist viel klarer geworden in seinen Abläufen, bringt seine Stärke, den enormen Speed, den er hat, eigentlich fast jedes Spiel sehr gut auf die Platte und bin sehr guter Dinge, dass er da auch seine Schritte macht und mit Sicherheit auch in Phasen eventuell auch für die Einsermannschaft schon interessant sein kann.
Im Laufe des Frühjahrs, das uns jetzt bevorsteht, gibt es eine Reihe von auslaufenden Verträgen bzw. demzufolge Vertragsverhandlungen mit Spielern. Wie willst du das angehen? Wie willst du dafür sorgen, dass das unterschiedlich gelagerte Situationen mit verschiedensten Spielern, einige Leistungsträger, wie willst du vorbeugen, dass da nicht eine gewisse Unruhe entsteht, wenn das konkreter wird und wenn es auf Saisonende zugeht?
Ja, sind wir ja schon die ganze Zeit dabei, das dem in Anführungszeichen vorzubeugen, indem wir natürlich mit den Spielern und mit der Spielerseite, mit den Beratern entsprechend auch sprechen. Und gehe jetzt schon davon aus, wir sind jetzt bei dem einen oder anderen jetzt auch in den finalen Gesprächen, dass wir dann wirklich auch was vermelden können. Und die Unruhe, die können wir im Endeffekt nur gegen oder mit Kommunikation vorbeugen. Im Endeffekt geht es für uns darum, in dieser Saison oder die Saison erfolgreich abzuschließen und so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Deswegen haben wir da den ganz klaren Fokus drauf. Das kommunizieren wir den Spielern natürlich auch, entsprechend den Beratern. Und bislang habe ich da auch nicht das Gefühl, dass das in irgendeine Richtung geht, die der Leistung zuträglich, also nicht oder nicht zuträglich ist.
In der Kronenzeitung habe ich gelesen, dass Niklas Geierhofer und Konstantin Schopp angeblich nicht an einer Verlängerung ihrer Verträge interessiert sind. Stimmt das?
Das kann ich so nicht bestätigen. Auch da kann ich mich nur wiederholen, dass wir wirklich in guten Gesprächen sind mit beiden und kann ich bestätigen, dass es dort Absagen oder die Absicht gibt, die Verträge nicht zu verlängern.
Ohne jetzt konkrete Namen zu nennen, weil das ohnehin nicht möglich sein wird, aber gibt es schon konkrete Entwicklungen, Beobachtungen, Perspektiven hinsichtlich neuer Spieler, die ihr im Sommer verpflichten wollt?
Ja, mit Sicherheit. Da haben wir eigentlich direkt angefangen, mit Ende der Transferperiode haben wir eigentlich angefangen, die Spieler, die ohnehin schon hier auf den Listen standen, die in den letzten Jahren auch schon gesichtet wurden, plus einige Spieler, die jetzt auch neu dazugekommen sind, die jetzt in den letzten Wochen auch auffällig geworden sind, die in unser Spielsystem passen, die von der Art und Weise zu uns passen, mit denen Gespräche zu führen, die weiterhin auch zu scouten, zu beobachten. Und da sind wir schon auf einem guten Weg aktuell. Ja.
Christian Jauch spricht wiederholt davon, dass es im Sommer den großen Umbruch geben wird im Kader. Wie groß siehst du den und wie groß wird der wirklich?
Ja, das lässt sich jetzt schwierig beziffern, weil das natürlich auch immer wieder von ganz vielen Faktoren auch abhängig ist, auch abhängig davon ist, wie erfolgreich am Ende die Saison verläuft. Da gibt es für einige Spieler ein Turnier im Sommer mit der U21-EM, wo sich dann auch nochmal Dinge entwickeln können. Also insofern kann ich das jetzt noch gar nicht hundertprozentig absehen. Fakt ist, dass wir schon einen gewissen Spielraum haben werden, aufgrund von Vertragskonstellationen einfach dort auch was zu verändern im Kader. Und bin schon dabei oder habe schon die Absicht, den Kader ein Stück weit zu verändern, um einfach auch wieder eine neue Sturmmannschaft entwickeln zu können, die wieder Großes erreichen kann.
Jetzt gibt es die Möglichkeit, was zu verändern, weil Verträge auslaufen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass Leute wie Ota Kiteschwili zum Beispiel ein Angebot bekommen, um
noch einmal den großen Vertrag zu kriegen. Was ist für dich ein zeitlicher Rahmen oder wie willst du das anlegen? Bis wann hättest du gern den Kader komplett oder kann man eh nicht verhindern, dass sich das bis Ende der Transferzeit ziehen wird, bis man konkret weiß, ob man noch nachjustieren muss oder nicht?
Genau, also es wird natürlich ist der Wunsch, zu Beginn der Vorbereitung den Kader komplett zu haben. Das ist immer ein sehr, sehr großer Wunsch, weil das natürlich jedem Trainer auch hilft, wenn er die gesamte Vorbereitung mit der Mannschaft, die er dann auch zur Verfügung hat, mit der dann eine Vorbereitung zu bestreiten und die dann sich einspielen kann. Das ist natürlich ein Wunsch, deswegen sind wir auch jetzt schon relativ früh dran, eigentlich die Gespräche zu führen. Nichtsdestotrotz kann man es eigentlich nicht verhindern, dass auch bis zum Ende der Transferperiode ein Kader immer auch beweglich bleibt. Und dessen sind wir uns bewusst und das werden wir nicht komplett verhindern können. Schauen natürlich schon, dass es gerade, wenn es um Leistungsträger geht, dass wir da ein frühes Commitment auch bekommen, dass sie dann auch die Saison mit uns verbringen werden, weil das natürlich dann schon die Positionen sind, auf denen du frühzeitig Klarheit haben möchtest. Aber es wird den gesamten Sommer interessant bleiben und da wird es immer wieder auch Bewegung im Kader geben.
Wie konkret ist die Zusammenarbeit mit Jürgen Säumel in all diesen Prozessen? Wie stimmt sie euch da ab? Wie kooperiert ihr? Wie läuft das? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, wir sind natürlich dann nach jedem Spiel sowieso im Austausch, dass wir uns über das Spiel unterhalten, nach den Trainings, über die Art und Weise des Trainings, über die Qualität des Trainings, über einzelne Spieler natürlich uns unterhalten, wie wir sie sehen. Und da sind wir schon im regen Austausch. Sprechen auch im Vorfeld eines Spiels natürlich, welche Konstellationen kann es im Kader geben, welche Konstellationen kommen im Spiel auf die Mannschaft zu, wie muss man reagieren, wie kann man reagieren. Da sind wir natürlich im täglichen Austausch. Was den Kader für die neue Saison angeht, ebenfalls sprechen wir regelmäßig über die Spieler, über mögliche Kandidaten, weil ich natürlich auch eine Einschätzung vom Trainerteam benötige, ob sie mit einem Spieler, ich oder wir als Scouting-Team sehen natürlich bestimmte Sachen in einem Spieler. Ein Trainer sieht es aber möglicherweise immer noch mal ein bisschen anders, hat noch mal ein anderes Auge auf mögliche Neuzugänge. Insofern holen wir uns dann natürlich regelmäßig die Meinung ein treffen dann auf Basis beider Sichtweisen, sage ich mal, treffen wir dann Entscheidungen, bei welchem Spieler wir weiter fortfahren oder nicht. Und da sehe ich uns eigentlich aktuell sehr gut aufgestellt, dass wir eine gute Kommunikation haben, die uns dann auch zielführend hoffentlich dazu bringt, dass wir erfolgreich sein werden.
Hinsichtlich Staff ist man jetzt fertig aufgestellt, oder? Mit Benjamin Schunk und mit Spielanalyse und so weiter. Ist das jetzt komplett oder gibt es da auch noch Ideen, das eventuell zu erweitern?
Nein, da sind wir sehe ich uns sehr, sehr gut aufgestellt, sowohl personell als auch von der Qualität her. Muss schon sagen, dass wir auch in der Breite dort extrem gut aufgestellt sind, viel Manpower mitbringen, Expertise sehr gut ist. Also da bin ich aktuell sehr zufrieden und sehe ich keinen Bedarf, dort weitere Anpassungen vorzunehmen.
Zum Abschluss, wir stehen jetzt vor der entscheidenden Phase der Meisterschaft. Die Fangruppen haben über ihr Kollektiv 1909 wissen lassen, die Kurve wolle alles und mehr, 10 Spiele bis zum Titel. Mit welcher Ansage gehst du in diese letzten 10 Spiele?
Ja, mit Ansagen tue ich mich ja schwer, wie ihr wisst. Also die großen Ansagen wird es nicht geben. Nichtsdestotrotz, klar, wollen wir maximal erfolgreich sein. Und das haben wir auch immer betont. Dass es natürlich der Weg dahin nicht einfach ist und man auch nicht bloß über Ansagen etwas erreicht, das ist, glaube ich, ganz klar. Wir haben jetzt gesehen, dass wir, sage ich mal, holprig in die frühe Saison gestartet sind, dass wir uns jetzt auf einem sehr guten Weg wähnen und diesen natürlich dann in der Meistergruppe auch fortsetzen wollen. Wir wissen, dass jedes Spiel wirklich sehr, sehr eng werden wird. Die Punkteabstände sind aufgrund der Teilung natürlich nicht sehr groß und glaube, dass die Qualität der Mannschaften, die jetzt aktuell um die vordersten Plätze mitspielen, einfach auch im sehr ähnlichen Bereich liegt. Und es werden Kleinigkeiten in den Spielen, werden die Spiele entscheiden. Und die Ansage, die es von mir geben wird, in jedem Spiel 100% reinzuhauen. Und dann werden wir auch das gewünschte Ergebnis erzielen. Und das heißt maximal erfolgreich sein.
Vielen Dank und viel Erfolg.
Vielen Dank.
Ja, Jürgen, also ihr habt zu Beginn des Gesprächs über das Frühjahr gesprochen. Da hat er auch durchaus feststellen müssen, es war viel Licht und Schatten dabei, aber die letzten Ergebnisse und die Entwicklung im Spiel von Sturm stimmen den Sportchef ziemlich positiv.
Ja, er hat das relativ nüchtern realistisch analysiert, wie diese Spiele gelaufen sind. Dem kann man weder was entgegnen noch etwas hinzufügen. Das war, glaube ich, alles dabei. Alle Spiele in ihrer Gesamtheit analysiert. Und ja, es ist ein Aufwärtstrend zu erkennen in letzter Zeit. Ich sehe das GAK-Spiel sehe nicht ganz so euphorisch, wie er es getan hat. Für die Mentalität sicher. Das Spiel vorher war natürlich nicht sehr aufregend bis zur dramatischen Schlussphase. Der LASK war wahrscheinlich wirklich das beste Spiel dieser Saison, aber wenn man aufpassen muss, wenn man drüber schreibt, man muss dann gleich von einer Glanzleistung schreiben, wenn es einmal gut läuft und eine nüchterne Einschätzung ist nicht mehr erlaubt. Das sind, glaube ich, die Sidi Chatta, Bescher, Jünger, die entweder nur draufhauen oder Glanzleistung kennen, irgendwas dazwischen. Zwischentöne gibt es nicht mehr, geht irgendwie in die Richtung wie die kleine Zeitung in ihrer Fanberichterstattung, da gibt es auch keine Differenzierung mehr. Fußballfans sind entweder Hooligans oder es gibt super Stimmung. Zwischentöne sind und auch, 25 nicht mehr gefragt.
Und auch eine Agenda wird von uns Vieren nicht verfolgt.
Einige unserer auch langjährigen Follower vermuten verschwörungstheoretisch angehauchte Agenten in unseren Redaktionsstuben, wie es ein früherer Rechtspopulist gerne genannt hat. Oh Gott. Wir können sagen, wir verfolgen nur die Agenda euch umfassend und so gut wie möglich zu informieren über den SK-Sturm und das auch mit Meinung zu tun. Agenten haben wir eigentlich keine, oder?
Na, das liegt uns fern. Wo er das größte Potenzial sieht, hat er schon auch ganz klar angesprochen und das deckt sich auch mit unserer Wahrnehmung, würde ich jetzt mal behaupten. Schon das Entstehen der Gegentore ist natürlich schon was, an dem man noch weiter arbeiten muss, vor allem wenn es jetzt gegen die Top-Gegner geht.
Ja, dass die Abwehr eine gewisse Stabilität verloren hat, die sie lange, lange Zeit jetzt hatte bei Sturm, ist wohl offensichtlich. Das hat sicher auch mit individuellen Schicksalen unter Anführungszeichen der Protagonisten zu tun. Gregory Wüttrich war sicher neben der Spur, nachdem es mit dem Transfer wieder nicht geklappt hat. Und der Rest der Abwehr ist, glaube ich, durchaus auch von ihm abhängig gewesen, wie die Gesamtperformance ist und hat sich, das haben wir eh schon mal besprochen, dann wahrscheinlich im Kollektiv nach unten nivelliert. Also Begovic ist weg, was natürlich auch bitter ist für die Viererkette. Und deswegen hat es einfach, glaube ich, eine Zeit gebraucht, bis sie das wieder stabilisiert. Es war auch jetzt gegen den LASK nicht gut, wirklich gut hinten bei den Gegentoren. Gegen GAK war es auch holprig, aber man kann zumindest erkennen, dass es sich einigermaßen stabilisiert. Es bleibt, der Lichtblick ist eigentlich, dass Emir Karic jetzt endlich Spielzeit kriegt und die auch zumindest ordentlich nützt im Moment. Er ist zwar kein Geniestreich-Fußballspieler, aber er hat es zumindest recht solide gemacht, seit er jetzt diese Einsatzzeiten bekommt, finde ich.
Ja, im Spiel mit dem Ball sehe ich schon ein Potenzial. Also die Bälle, die nach vorne nicht ankommen, sind schon noch sehr viele, sagen wir mal so. Aber im Grunde genommen ja, ist er defensiv auf jeden Fall solide, aber da sind wir eh gleich beim anderen, der diese Position ausfüllen könnte, Emran Soglo, über den habt ihr ja auch gesprochen. Und da liegt es halt tatsächlich dann daran, dass er noch Zeit benötigt, gerade körperlich, hat er ja gesagt. Und bin gespannt, inwiefern er dann wirklich nur eine Option wird, weil allzu lang ist die Saison dann auch nicht mehr.
Ja, ich hoffe mal, dass sie diese Pause jetzt gut nützen, um ihn aufzupäppeln, so wie es der Micha Parensen beschrieben hat, wurde er offenbar links liegen gelassen bei seiner früheren Station, was ihn in einem Zustand nach Graz kommen ließ, der offenbar nicht wettbewerbsfähig ist noch im Moment. Das hätte man wohl gewusst, heißt es. Also ist er wohl eine perspektivische Entscheidung gewesen und nicht unbedingt jemand, der im Meisterkampf schon die Kohlen aus dem Feuer holt. Johnston wollte ich noch ansprechen, der sich jetzt offenbar auf der rechten Seite etabliert hat und dort wieder die absolute Nummer 1 ist, nachdem Malic eigentlich bei seiner Verletzung begonnen hat und sich ganz gut gemacht hat auf dieser Seite, finde ich. Also offenbar ist Johnston doch der Spieler, der in der Entwicklung schon weiter ist, obwohl Malic jetzt gar keine Minuten mehr kriegt, was mich dann auch wieder wundert, weil, oder zumindest nur Schlussminuten ganz wenige, weil der hat seine Sache schon ganz ordentlich gemacht, finde ich.
Ja, absolut. Also sollte es da keine anderen Gründe gegeben haben, wundert es mich auch. Aber Johnston ist schon relativ stabil unterwegs da auch. Jetzt natürlich defensiv. Hat er natürlich seine Themen, wenn ich mich jetzt gerade an das Salzburg-Spiel zurückerinnere da und die Gegentore am Ende. Aber gerade seine Flanken sind natürlich sehr viel wert. Stichwort Derby. Also da ist er, glaube ich, zu Recht momentan, hat er die Nase vorn. Über die Stürmersituation habt ihr natürlich auch gesprochen und
Da ist natürlich ganz wichtig anzumerken, dass Falima Yulu wohl demnächst eine Option wird.
Ja, es heißt, dass es sehr realistisch ist, dass er gegen den WRC im Kader sein kann. Also es dürfte sich die Verletzung einigermaßen überstanden gezeigt haben, weil es im Training heißt es. Und ja, es wird von Micha Parenzen auch im Gespräch abseits des Interviews erklärt, dass er sich trotzdem noch immer sehr viel von ihm erwartet, vor allem in Abschlusssituationen, wenn es ums Eingemachte geht in engen Spielen, dass man mit ihm ein Asset in der Box hat, dass man ja ganz offensichtlich mit den anderen Spielern, außer mit Leon Grgic, wenn er zum Einsatz kommt, nicht wirklich hat. Also da fehlt schon die Durchschlagskraft eines Mika Birev in der Box an allen Ecken und Enden. Micha Parenzen versucht natürlich, die positiven Aspekte der jeweiligen anderen drei Stürmer zu beschreiben. Und das mag auch so sein, von der Grundausstattung dieser Spieler, aber abgesehen davon, dass sie sich nicht alle in Topform befinden, ist halt die Abschlussstärke bei keinem das Erste, was einem bei der Leistungsfähigkeit einfällt. Und das ist halt gerade das Hauptproblem im Sturm-Offensivspiel, weil bis zur Box geht es eh ganz nett, vor allem gegen einen LASK zum Beispiel. Für mehrere Tore braucht man aber halt dann immer zumindest irgendwas wie einen Standard, einen Elfmeter oder einen abgefälschten Schuss, so die herausgespielten Situationen sind halt doch Mangelware.
Hm. Ja, vielleicht ist ja der Falima Yulu dann der Schlüssel zum Erfolg, wenn er zu seinen Abschlüssen kommt. Belmin Beganovic und Jakob Hödl, habt ihr auch besprochen, haben natürlich jetzt sehr groß aufgezeigt, jetzt in den vergangenen Spielen in der zweiten Liga. Sie dann auch beide sehr, sehr positiv, aber gerade bei Hödl hat er natürlich recht, die Konkurrenz auf seiner Position ist natürlich auch nicht gering.
Ja, Hödl ist halt so ein Kandidat, wo man dann schauen muss, ob der überzeugt werden kann, dass er bleibt, weil der ist natürlich mittlerweile auf einem Level, wo er abseits der Top-Teams in der Liga relativ sicher wo zum Spielen kommen würde. Da müssen wir sich auch überlegen, ob man den nicht eventuell irgendwann einmal in der Bundesliga verleiht, damit er von der zweiten in die erste Liga kommt. Also wäre möglicherweise ein Kandidat, vor allem solange das Mittelfeld, das wir haben, so besetzt ist. Der Umbruch, den wir auch noch besprochen haben, der im Sommer kommen soll, öffnet ihm vielleicht die eine oder andere Tür. Aber da ist halt die Frage, ob man da schon so weit auf ihn setzt, dass man ihm in der ersten Mannschaft als Fixstarter mit einplant. Das bleibt halt ein bisschen skeptisch zu betrachten, weil er doch noch sehr früh in der Entwicklung ist. Also möglicherweise ist eine Leihe auch eine Option für ihn, um sich auf Bundesliga-Niveau weiterzuentwickeln.
Man wird sehen. Da hat man hoffentlich irgendeine Perspektive oder einen weiteren Weg für ihn im Kopf. Ähnliches gilt ja für Konstantin Schopp, dessen Vertrag ja ausläuft, aber da befindet man sich ja noch in Gesprächen, während die Chronik geschrieben hat. Das sieht eher danach aus, dass er nicht verlängert. Das gleiche gilt für Geierhofer.
Ja, damit habe ich ihn nicht konfrontiert, aber er sagt, dass er das nicht bestätigen kann, dass es da schon Absagen gibt. Er sagt, man befindet sich in konstruktiven Gesprächen. Das ist natürlich so ein Sprech, den man dann verwendet, während man gerade verhandelt. Möglicherweise wollen sie auch weg, keine Ahnung, wie das dann wirklich ist, aber zumindest gibt da noch nicht grünes Licht dafür, dass diese Meldungen stimmen und die wirklich abwandern. Da wird es, glaube ich, nur eine Zeit dauern, bis eine Entscheidung fällt, tatsächlich, schätze ich mal.
Schopp, vor kurzem übrigens auch Berater gewechselt, wenn mich nicht alles täuscht. Gleicher Berater wie Leon Grgic und auch Moritz Wels. Ich hoffe, dass gerade das Stichwort Wels hat das jetzt nicht allzu negative Folgen dann für Sturm.
Naja, aber, und bei Grgic war ja, glaube ich, auch recht viel Wirbel in letzter Zeit. Also da gibt's dieser Wechsel deutet eher nicht darauf hin, dass es stabiler bleibt, sagen wir mal so.
Eher nicht. Umbruch hast du schon angesprochen vorher. Ein bisschen hat es darauf hingedeutet für mich im Gespräch, dass dann doch, oder hat er auch selbst zugegeben, dass in seinem Kopf, aber auch sicher in vielen Köpfen in der Scouting-Abteilung schon der eine oder andere Neuzugang herumschwirrt.
Ja, das wurde relativ klar, dass man da schon in einigen Fällen sehr weit sein dürfte, wo man auch in Europa unterwegs war in letzter Zeit, wie wir wissen. Also ich schätze mal, dass da einige Anbahnungen schon im Laufen sind. Ich glaube auch, dass es da gar nicht mehr allzu lang dauern wird, bis man die ersten Ergebnisse präsentieren wird und die ersten Verpflichtungen verkünden wird. Es bleibt umgekehrt die Frage, wie viele Vertragsverlängerungen man tatsächlich auch anstrebt, von denen die auslaufen, weil, so wie ich das durchgehört habe, gibt es da durchaus auch die Überlegung, dass man den einen oder anderen auch ziehen lässt, der kein Arbeitspapier mehr hat, das nächste Saison gültig sein wird. Da wird es, glaube ich, schon eine ganz andere Sturmmannschaft geben nach diesem kommenden Sommer.
Und ein ganz wichtiger Satz, den ich mir extra noch hervorgestrichen habe im Skript, Zitat von ihm: Die Unruhe können wir nur mit Kommunikation vorbeugen.
Ja, muss man schmunzeln, oder? Aber es ist, man kann es jetzt positiv konnotieren und sagen, es ist eine gewisse Einsicht eingekehrt, auch in der Art und Weise, wie wir jetzt dann doch die Möglichkeit bekommen haben, auch mit diesen Protagonisten zu sprechen, wo es zunächst hieß, machen wir eher noch nicht. Also vielleicht findet man sich da ja jetzt auch, dass man das Ganze ein bisschen sportlicher angeht und ein bisschen proaktiver. Und wenn man diese ganzen Vertragsgeschichten gut moderiert, dann lassen wir uns ja gerne eines Besseren belehren, oder?
Jedenfalls. Fakt ist, es war ja ein sehr interessanter Einblick, den er da auch gegeben hat, auch in Richtung Zukunft. Was jetzt die Ansage für die Meistergruppe betrifft, hat er dann selber ein bisschen schmunzeln müssen und dann darauf verwiesen, dass es die großen Ansagen da nicht geben wird, und hat eigentlich nur darauf verwiesen, dass halt ja die Meistergruppe dann doch relativ knapp ablaufen wird und er nur versprechen kann, dass das Team alles geben wird. Aber klare Ansage gab es keine.
Ja, denn mehr als den maximalen Erfolg kann man ihm nicht entreißen als Ansage, was er aber quasi selbstironisch zugegeben hat. Ja. Ich finde ja, dass der Cheftrainer in den letzten Runden und in den letzten Auftritten medial für seine Verhältnisse zumindest versucht hat, da ein bisschen offensiver zu werden und sich auch mit seinen Farben identifiziert und versucht da zumindest die eine oder andere Ansage zu machen, dass man da dick da ist und dass man das mit Sturm zu rechnen ist. Also das rechne ich ihm einigermaßen hoch an, dass er zumindest versucht, seine Haut ein bisschen zu verlassen, weil es ist, glaube ich, nicht sein Naturell, sowas zu machen. Aber er versucht es zumindest, was man ja auch mal honorieren kann. Hm.
Wie sehr mit Sturm in der Meistergruppe zu rechnen sein wird, zeigt womöglich gleich die erste Runde. Wir haben in dieser Woche auch die Auslosung erfahren und es beginnt mit einem Auswärtsspiel beim WRC. Und ans letzte Auswärtsspiel beim WRC haben wir ja keine guten Erinnerungen.
Ja, WRC in der aktuellen Situation als Auftakt für die 10 entscheidenden Spiele ist natürlich ein Kackelos, würde ich mal sagen. Das ist nicht optimal. Noch dazu, wird der dortige Trainer extrem aufgezuckert scheint mit seinen letzten Ansagen zu irgendwelchen Doubles, die er sich einfallen lässt fürs Lavantal.
Jetzt hat also er ja sogar Wettbewerbsverzerrung geortet aufgrund irgendwelchen Cup-Terminierungen oder so irgendwas. Also
ja, das ist so froh, dass er noch mitspielt, oder?
Ja. Ja. Vor allem das.
Aber wie siehst denn du das mit diesen, wie die Kurve sagt, 10 Spiele bis zum Titel?
Ja, natürlich muss das die Ansage sein, wenn du Erster bist. Und auch wenn es natürlich knapp hergeht, und natürlich wird das eine Geschichte, brauchen wir eh nicht reden, aber natürlich muss das von der Kurve die klare Ansage sein und es muss auch intern, hoffe ich doch, eine entsprechend deutliche Ansage geben in die Richtung, weil wenn man ja sich auf ein Ziel nicht fokussiert, wie soll man es dann erreichen können?
Sehe ich auch so, aber ich glaube eher, dass es schon eine große Kopfgeschichte wird, weil von der Leistungsfähigkeit im Vergleich dieser 6 Mannschaften kann Sturm natürlich Meister werden. Die Frage ist halt, wer da mental am frischesten ist. Ich glaube, Rapid wird 6. Das traue ich mir mal zu behaupten. Weil diese Mannschaft wird nicht vorne dabei sein, glaube ich. Ich glaube, dass halt problematischerweise Red Bull im Aufwind ist gerade und die stärker werden, denn schwächer. Beim WRC muss man hoffen, dass der Kübauer-Effekt, der immer nur eine gewisse Zeit lang hält, dann bald wieder verschwindet, was ich glaube, das wird sicher noch im Laufe dieser Meisterschaft passieren, aber die Frage ist halt wann. Blöd ist, dass wir die am Anfang haben, wo sie sicher noch in einem Hoch sind. Aber ich glaube, der Knackpunkt wird, dass Austria Wien einfach keine Tore kriegt, die noch dazu jetzt durch die Almosen von der Stadt Wien jetzt finanziell abgesichert sind. Ich glaube, da werden die Köpfe jetzt auch frei. Also ich glaube, das ist ein ganz heißer Kandidat, die Wiener Austria, für einen Terrorfußballtitel in dieser Saison.
Ja, wenn man sich die letzten Routen anschaut, fragt man sich natürlich schon, was soll die Austria aus der Ruhe bringen? Also die wirkt einfach extrem stabil, macht vorne die Tore, ist hinten extrem sicher und kriegt fast keine. Also wenn es da personell zu keinen großen Ausfällen kommt, sieht die schon extrem stabil. Sturm bewegt sich gerade wieder in einer ganz gute Richtung. Mal schauen, wie das dann in den Top 6 wirklich ist, weil wenn man sich die bisherigen Top 6 Duelle untereinander anschaut und dann eine Tabelle draus bastelt, wie es ballverliebt in dieser Woche gemacht hat, dann landet Sturm in dieser Tabelle auf dem 6. Platz mit 12 Punkten, gleich viel wie Rapid. Und Salzburg wäre auf Platz 1 nur in den Top 6 gegeneinander. Also das stimmt jetzt nicht allzu hoffnungsfroh. Übrigens Blau-Weiß-Linz in dieser Tabelle auf Platz 2 mit 15 Punkten gegen die
Top 6. Das sind die Riesentöter, auch, ja,
Blau-Weiß. Auch sehr, sehr interessant. Sturm hat dafür natürlich groß gepunktet und am allermeisten gegen die Quali-Runden-Teams. Ist da auf Platz 1 in dieser Auflistung.
Eigentlich umgekehrt, wie es bei Sturm oft war, oder? Früher haben wir immer gegen die Kleinen ausgeschüttet und die großen Spiele eigentlich erfolgreich bestritten. Jetzt ist es umgekehrt. Jetzt sind wir relativ konstant in Nachzüger wegputzen, aber dafür in den großen Fights sind wir ein bisschen zweiter gewesen in der Saison. Mhm. Obwohl ich auf so Berechnungen wenig gibt, weil das ist natürlich wenig aussagekräftig.
Natürlich,
das, was es kommt. Ich glaube halt, dass immer noch, ich glaube, bei Sturm wird es wesentlich davon abhängen, ob wir einen Weg und Mittel finden, mehr Tore zu erzielen und durchschlagskräftiger in der Box zu werden. Wenn das gelingt, glaube ich, dass wir bis zur Box immer noch die spielstärkste Mannschaft, die aktuell in diesem oberen Playoff spielt. Wenn wir es auch noch einbringen und regelmäßig Torszenen kreieren, glaube ich, gibt es eine realistische Chance, vor allem gegen so Teams wie die Austria, die das halt hinten ziemlich bombenfest im Griff haben. Im Moment, da brauchst du halt dann Durchschlagskraft. Wenn wir das entwickeln können, dann gibt es eine Chance, sonst wird es wahrscheinlich eher dürr.
Ja, und es gibt auch für die Austria noch zwei Wiener Derbys, die sicher auch sehr fordernd werden, nicht nur für die Beine, sondern auch für den Kopf, da wird sicher auch rundherum einiges passieren. Also wer weiß, was da noch alles auf uns zukommt. Ich gehe jedenfalls eher davon aus, dass der Titel wieder in der letzten Runde entschieden wird.
Meinst du ein dramatisches Finish?
Ja, ich meine, ob die Dramatik von der letzten Saison noch überbieten, ob die noch zu überbieten ist, weiß ich nicht.
Die Frage ist, ob Frank Wonisch so etwas zum Beispiel nervlich überhaupt durchhalten würde und noch dramatischer würde wie letzte Saison.
Ja, das will man gar nicht.
Da habe ich den First Aid Kit schon parat gehabt im Stadion beim Spiel in Klagenfurt.
Ja, jedenfalls endet es, und das ist zumindest einmal gut, mit einem Heimspiel gegen den WRC.
Ja, das ist immer schön, weil auswärts den Titel holen ist auch nicht so lustig. Also genau. wenn zu Hause, oder?
Auch wenn der WRC auch zu Hause jetzt nicht unbedingt der große Lieblingsgegner war in den letzten Jahren.
Aber da in der letzten Runde ist der Kübauer-Effekt sicher vorbei. Das garantiert
das jeder.
Das ist genau. Eher am Anfang blöd. Letzten Spiel ist kein Problem.
Da ist er dann hoffentlich schon so genervt, dass es ihm völlig egal ist.
Da ist er dann, glaube ich, schon gesperrt auf der Tribüne.
Hat
er schon
ja, und das. Ja, genau. Genau. Gut. Dann warten wir, was da auf uns zukommen wird. Jetzt mich selber zu fragen, wen ich gerne grüßen lassen
möchte. Ich wollte gerade fragen.
Ich grüße an dieser Stelle Thomas Hofer, den wir ja, um es hiermit anzukündigen, auch demnächst wieder mal bei Black FM hören werden, oder nicht?
Ja, werden wir, aber warum grüßt du ihn?
Ja, um ihn so gleich ein bisschen anzukündigen und ja, es sind ja auch am Wochenende, nicht vergessen, alle, die wahlberechtigt sind in der Steiermark, Gemeinderatswahlen, außer Graz. Und da hat er sich auch
einiges zu tun. Da haben wir uns gedacht, wir reden auch gleich mit ihm, wenn die Medien schon mit ihm über die Wahlen reden, reden wir gleich mit ihm über Sturm.
Genau.
Ich möchte gerne noch einmal Niki Schmidhofer grüßen lassen.
Ja, ehrlich, okay, ja, finde ich auch gut.
Ist uns einfach gerade sehr, sehr
hoch im Kurs
und wir wollen unsere Fellow-Podcast-Kollegin gerne noch einmal grüßen lassen und das Allerbeste aus unserer Redaktionsstube nach ins Murtal oder wo immer sie herkommt.
Ja. Sehr schön. Wunderbar. Dann sagen wir vielen, vielen Dank.
Wir könnten Norman grüßen lassen, oder?
Ja, bitte.
Ich glaube, wir sollten Robert Kratky grüßen. Gab's nicht?
Ach so?
Ja, ich glaube, wir sollten Robert Kratky grüßen lassen, weil das ist auch ein wichtiger Mensch in Österreich. Den grüßen wir jetzt einfach einmal.
Ja, das stimmt. Ein wichtiger Mensch. So kann man das stehen lassen. Gut, dann wird auch werden diesmal gleich drei Menschen gegrüßt. Auch schön. Wir sagen jedenfalls vielen, vielen Dank für eure Zeit und fürs Zuhören und auch ein ganz großes Danke an die Profis von Das Pod fürs Produzieren dieser Episode. Ja, momentan ruht der Ball bei den Teams der Männer, also aufgrund des Länderkicks. Dafür gibt es an diesem Wochenende den Abschluss im Grunddurchgang in der Frauen-Bundesliga. Nächste Woche sind dann auch die Zweier und die Einser der Männer wieder gefragt. Freitag 18 Uhr. Stripfing gegen Sturm 2 und am Sonntag Auftakt der Meistergruppe für den regierenden Meister, unseren SK Sturm, in Wolfsberg. Bis dahin und dort erst recht gilt sowieso immer alles für die Schwarzen. In diesem Sinne wünschen wir euch, je nachdem, einen guten Tag, einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend und auf alle Fälle bis bald bei Black FM.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.